Ja, ihr Lieben, wir wollen mit dem Markus-Evangelium weitergehen, kommen heute Morgen immer mehr in eine sehr entscheidende Phase. Ich möchte uns den Text lesen und wer Respekt und Achtung hat vor dem, was Gott sagt und sich auch selbst helfen will, auch vielleicht auch mehr zu konzentrieren, darf ich einladen, dass wir aufstehen. Dass wir einfach auf Gottes Wort lauschen. Die Soldaten brachten Jesus in das Prätorium, den Palast des römischen Statthalters, und riefen alle anderen Soldaten zusammen. Sie zogen ihm ein purpurfarbenes Gewand an und setzten ihm eine geflochtene Dornkrone auf den Kopf. Dann salutierten sie und riefen, sei gegrüßt, König der Juden. Und sie schlugen ihn mit einem Stock auf den Kopf, spuckten ihn an, knieten nieder und huldigten ihm. Und als sie genug davon hatten, ihn zu verspotten, zogen sie ihm das Purpurgewand wieder aus, zogen ihm seine eigenen Kleider an und dann führten sie ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Ein Mann, er hieß Simon und stammte aus Kyrene, kam gerade von den Feldern zurück. Ihn zwangen sie, für Jesus das Kreuz zu tragen. Simon ist der Vater von Alexander und Rufus. Sie brachten Jesus an einen Ort, der Golgatha heißt. Das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten sie ihm Wein geben, der mit Myrrhe vermischt war. Aber er nahm ihn nicht. Dann nagelten sie ihn ans Kreuz. Sie verlosten seine Kleider, indem sie darum würfelten, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Über seinem Kopf wurde ein Schild am Kreuz befestigt, auf dem stand, wofür er angeklagt worden war. Die Aufschrift lautete König der Juden. Zusammen mit ihm wurden 2 Verbrecher gekreuzigt. Ihre Kreuze standen rechts und links von ihm. Die Leute, die vorbeigingen, schüttelten den Kopf und verspotteten ihn. Ha! Du kannst doch den Tempel zerstören und in 3 Tagen wieder aufbauen, oder? Nun, dann rette dich doch selbst. Steig vom Kreuz herab. Auch die obersten Priester und Schriftgelehrten machten sich über Jesus lustig. Andere hat er gerettet, lästerten sie. Aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König Israels, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen, sodass wir sehen und ihm glauben können. Selbst die beiden Verbrecher, die mit Jesus zusammen gekreuzigt wurden, verhöhnten ihn. Vater, es fällt uns schwer, wenn wir uns auf diese Geschichte einlassen, sie wirklich innerlich mitzugehen. Und zu sehen, wie dein Sohn, dem unser Herz gehört, den wir lieben, so von Menschen behandelt, verachtet, geschlagen und erniedrigt wird. Und doch beten wir, Herr, dass wir diesen Text doch richtig verstehen mögen. Dass wir auf der einen Seite die Grausamkeit wirklich sehen, das zulassen, dass das unser Herz erfassen kann. Weil wir nur dadurch wahrhaftig zur Erkenntnis von deiner Liebe kommen. Wir beten um Gnade, Herr, dass unsere trägen Herzen doch erfassen mögen, was du versuchst zu sagen. Warum du uns gerade von diesem Bericht 4 Berichte in der Bibel gegeben hast. Damit wir es immer und immer wiederholen. Damit doch etwas von der Erkenntnis deiner wunderbaren Liebe mit der du uns in diesem Moment liebst, was du dort gezeigt hast, dass es in unserem Herzen hängen bleibt für immer und ewig. Und so bete ich, Herr, dass wir uns mitnehmen lassen in dein Wort, das, was du sagen willst, was uns verändert, dass wir als veränderte Menschen aus der Erkenntnis über dem, wer Jesus ist und was in seinem Innersten ist, in seinem Herzen, Vater, dass wir als solche Menschen aus diesem Gottesdienst rausgehen. Wir beten dich an. Amen. Setzen wir uns. Ja, wir können, obwohl letzte Woche wollten Leute lieber die Türe aufhaben, damit ein bisschen frische Luft reinkommt. Vielleicht einfach anlehnen. Das, genau. Ja. Gut. Die Via Dolorosa. Habt ihr schon mal was von der Via Dolorosa gehört? Wer hat diesen Begriff Via Dolorosa schon mal gehört? Ja? Also so ziemlich alle. Für die, die diesen Begriff noch nie gehört haben, die Via Dolorosa ist angeblich der Weg, den Jesus ging zum Kreuz, nachdem er verurteilt wurde von Pilatus. Und tausende von Pilgern jedes Jahr gehen diesen Weg immer zu Karfreitag. Sie wollen ein Stück weit das erleben oder erfassen können, was ist durch Jesus, was hat er gesehen, was hat er erlebt, als er sein Kreuz zu seiner eigenen Hinrichtung tragen musste. Ein berühmter Wallfahrtsort. Heute möchte ich euch ein Stück auf diese Via Dolorosa mitnehmen. Nicht indem wir dort vor Ort sind, aber im Geist. Und das soll uns auch die nächsten Wochen, so Gott will, einfach auch beschäftigen und dass wir uns so auch beginnen vorzubereiten auf Ostern. Vielleicht einfach mal als Information. Da sind Spannungen, was ist der wirkliche Weg, den Jesus gegangen ist? Ist er von dem Palast des Herodes oder ist er von der Burg Antonia aus den Weg angetreten? Auch da gibt es Unsicherheiten. Die schwarze Linie ist das, was man traditionell geglaubt hat. Die rote Linie ist das, da sieht man auch, Golgatha ist man sich nicht hundertprozentig sicher. Also da sind Spannungen, die nicht abschließend geklärt werden können. Das Neueste ist dieser Weg von dem Palast des Herodes dann zu dieser Strecke, zu Golgatha. Das ist vielleicht ein Weg von 500, 600 Meter, was Jesus gehen musste, bis zur Schädelstätte. Letzte Woche sahen wir uns das Schweigen Jesu an. Das Schweigen des Lammes. Jesus wird offiziell zum Tode verurteilt. Von Pontius Pilatus, von der römischen Regierung und von der jüdischen Bevölkerung. Sie alle sagen am Ende, als sie die Wahl haben zwischen einem Verbrecher und Jesus, kreuzigt ihn. In keinem anderen Kapitel im Markus-Evangelium spricht Jesus so wenig wie in Markus 15. Kein anderes Kapitel spricht die Wahrheit von Jesaja 53 so deutlich aus, das Lamm, das zur Schlachtung geführt wurde, verstummte vor seinen Scherern. Das ist das Kapitel. Nur zweimal redet dort Jesus in diesem Kapitel. Und das zweite Mal ist ein Gebet an seinen Vater. Das einzige Wort, das er in diesem Kapitel zu Menschen spricht, ist, dass er Pilatus bestätigt, ja, du sagst es, ich bin es, der König der Juden. Und diese Aussage, König der Juden, ist auch etwas, was in Kapitel 15 zum ersten Mal von Menschen im Blick auf Jesus gebraucht wird. Nie im Markus-Evangelium wurde das so weit hier gesagt. Es wurde angedeutet, Jesus ist der König, aber keiner hat's gesagt. Und jetzt wird es oft gesagt. Mindestens 6 Mal allein in Kapitel 15. Zwar in den meisten Fällen höhnisch und spöttend, aber, und das ist die Ironie in dieser Geschichte, es ist dennoch wahr. Es ist dennoch wahr. Und was Johannes und was Markus uns sagen möchte, Johannes Markus, der das Evangelium schrieb, erfasst es, das, was hier geschieht, ist die Inthronisierung, die erste Thronbesteigung Jesu. Bevor Jesus den Platz zur Rechten Gottes, des Vaters, einnehmen kann, aus der Ewigkeit, von der er gekommen ist, bevor er den Thron einnehmen kann, mit seinem Vater zusammen auf dem Thron zu sitzen, muss er diesen Thron der Schande besteigen. Das Kreuz war sein erster Thron. Und das versucht uns Markus zu sagen. Und in dieser Hinsicht sagt Markus, wenn auch ihr darauf wartet, Jesus erhöht zu werden, der erste Schritt heißt, nehmt euer Kreuz und folgt mir. Und folgt mir. Können wir uns jetzt vorstellen, was die ersten Hörer gehört haben, als sie das zum ersten Mal mitgegangen sind? Gerade die erste Gemeinde, gerade die Gemeinde in Rom, die unter Verfolgung stand, als sie diesen Weg durch Via Dolorosa, sie waren ja auch nicht in Jerusalem, mitgegangen sind im Geist. Dass Markus sagen will, das ist euer König. Ihm folgt mit an euer Kreuz. Wenn ihr ihm folgt, dann gehört zu eurem Leben Leid und Verfolgung. Ihr könnt es nicht ausschließen. Dann gehört das mit dazu. Und ihr Lieben, das ist eins der großen, ja, Brüche vielleicht in unserer Zeit, dass wir das oft nicht mehr hören. Es gibt kein kreuzloses Evangelium. Und wenn wir folgen wollen, dann gehört auch Leiden dazu. Und wir vergessen das oft nur zu gern. Nachdem Jesus nun von Pilatus verurteilt wurde, in diesem Kapitel sehen wir, dass eine römische Kohorte oder eine römische Schar sich dann, interessanterweise, das sind wahrscheinlich 600 bis 800 Leute, die dann für Jesus abgestellt worden sind, um ihn hinzurichten. Wie sie ihn verspotten, demütigen und dann nach Golgatha bringen. Und Markus beschreibt diese extreme Demütigung und gleichzeitig spüren wir die Ironie, denn er ist der wahre König. Aber diese Geschichte zeigt uns auch, wie blind alle sind. Verhöhnt, verspottet, verlacht, geschlagen. Und Jesus geht den ganzen Weg. Und die Frage ist, was versucht Jesus zu sagen? Und da möchte ich euch mitnehmen. Nicht einfach nur die Grausamkeit wollen wir uns anschauen, aber was versucht Jesus zu sagen? Während er gar nicht spricht. Ich denke, Jesus versucht etwas zu zeigen von seinem Herzen. Er versucht zu zeigen, was wahre Liebe ist. Deshalb habe ich es auch so genannt, Jesus, wie der König auf dem Weg zum Kreuz liebt. Das ist nämlich das, worum es geht. Ihr Lieben, wenn wir wirklich verstehen wollen, was Liebe ist, was wahre Liebe ist, wir reden viel darüber, aber wer versteht's? Dann ist das Kreuz der Moment. Weil hier wird Liebe in einzigartiger Form gesprochen, ohne dass er sagen muss, ich liebe dich. Um zu zeigen, Jesus will zeigen, wie er liebt und was seine Liebe wert ist. Und darum, ihr Lieben, ist der Weg zum Kreuz und alles, was am Kreuz geschieht und alles, was wir uns die nächsten Wochen anschauen wollen, im Prinzip die Sprache Gottes, die Gelegenheit Gottes, um seine Liebe dir und mir zu zeigen. Dass wir sie in einer Weise entdecken können, wie wir es auf keinem anderen Weg können. Das ist deine Chance. Hier ist der Weg. Ein Verständnis von Gottes Liebe zu entwickeln. Wie liebt Jesus auf dem Weg zum Kreuz? Wie liebt er? Was will Jesus, dass wir verstehen? Was ist wirklich sein Herz, sein innerstes Wesen? Und alleine dieser Text spricht eine unglaubliche Sprache der Liebe, wenn wir nur genau hinschauen. Drei Wahrheiten, die ich versucht habe, in dieser Form zu formulieren. Erstens, Jesus liebt trotz Spott und Hohn. Jesus liebt trotz Spott und es ist die Zeit vor dem Kreuz, die Verhöhnung durch die römischen Soldaten. Zweitens, Jesus liebt trotz physischer Erschöpfung. Jesus liebt trotz physischer Erschöpfung. Das ist der Via Dolorosa Weg, der Weg zum Kreuz. Simon von Kyrene wird der Kreuzträger Jesu. Und das Letzte, die Szene am Kreuz, Jesus liebt, letztlich um die Grenzenlosigkeit seiner Liebe zu zeigen. Um die Grenzenlosigkeit seiner Liebe. Das ist die Szene am Kreuz selbst. Jesus wird ans Kreuz gehängt. Da will ich euch mitnehmen und da wollen wir immer wieder eintauchen. In der Hoffnung, dass es unser Herz prägt. Dass wirklich etwas ankommt. Dass eine Kraft freigesetzt wird. Weil wir sehen, diese Liebe, das ist echte Liebe. Wir dürfen die Liebe Gottes nicht ableiten, einfach nur aus unseren persönlichen Erfahrungen. Wenn wir wirklich wissen wollen, liebt uns Jesus, liebt uns Gott, dann müssen wir ans Kreuz. Weil da hat er ein für alle Mal eine Sprache gesprochen, die für alle Ewigkeit gilt. In Ewigkeit wird es niemanden geben, der aufstehen kann und sagt, du hast mich nicht genug geliebt. Geht nicht. Das Kreuz hat das für immer ungültig gemacht, dieses Argument. Für immer. Okay, muss ein bisschen dranbleiben. Jesus liebt trotz Spott und Hohn. Die Verse 16 bis 20. Wir könnten diesen Abschnitt auch überschreiben mit blinder Brutalität. Was hier passiert. Hat einer von euch den Film gesehen von, wer war es, Mel Gibson, Die Passion Jesu? Damals haben einige Christen gesagt, also so blutig, so schrecklich kann das doch nicht gewesen sein. Lesen wir einfach den biblischen Bericht. Und versuchen wir das uns einfach mal zu vergegenwärtigen. Was läuft hier eigentlich ab? Und ihr Lieben, bevor wir dort einsteigen, müssen wir uns erstmal selbst einmal bewusst machen, uns innerlich zurückziehen und sagen, was passiert denn hier eigentlich? Erleben genau in diesem Moment, genau hier, wird der Schöpfer Himmels und der Erde, der, der alles ins Leben ruft, der, der unser Leben erhält, von seinen eigenen Geschöpfen brutalst gedemütigt. Und jede Würde wird ihm genommen. Und in 3 Tagen wird dieser Schöpfer auferstehen und wird die Herrschaft über das gesamte Universum antreten. Aber hier? Verhöhnt, gegeißelt. Ich gehe davon aus, dass sie ihm mindestens beim Geißeln die Kleider so weit vom Rücken gezogen haben, dass da kein Stoff mehr zwischen war. Vielleicht haben sie Jesus komplett nackt gemacht, um ihn zu demütigen. Und dann gibt es diese Szene, die dann im Prinzip diese höhnische Huldigungsszene, diese Königshuldigungsszene Jesu vor durch die römischen Soldaten. Und mindestens 3 Punkte, die hier auffallen sind: Sie hängen ihm einen purpurnen Mantel um, die Dornenkrone und die spöttische Huldigung. Der purpurne Mantel. Purpur war normalerweise die Farbe, die ein König oder ein Kaiser trug. Also irgendein Lumpen, den irgendein Soldat mitgebracht hat, seine alten Kleider vom Leib gerissen hat und ihn dann irgendwann einfach diesen purpurnen Mantel umgehängt und gesagt hat, okay, hier, König der Juden. Die Dornenkrone. Anspielung darauf, dass ein Kaiser eine Krone haben muss. Ein König muss eine Krone haben. Ein König, der herrscht, zeigt seine Würde durch eine Krone. Und sie basteln ihm eine Krone aus Dornen. Man argumentiert darüber, welche Dornen hat man genommen. Es kann diese, eine typische Dornenpflanze ist diese Akanthuspflanze. Weil sie blüht in Jerusalem, sie blüht im Frühjahr. Und das sind nicht einfach diese schönen, kleinen, niedlichen Dornen von einem Rosenstrauch, wie wir sie kennen. Sondern das waren Dornen, die irgendwo zwischen 1 und 3 oder 4 Zentimeter lang sind. So, und dann flechten sie eine Dornenkrone, setzen ihm das auf sein Haupt. Und jetzt stellen wir uns das mal vor. Und sie nehmen einen Stock. Möglicherweise sollte das Zepter sein. Hauen sie mit diesem Stock oder mit diesem Rohr noch auf seinen Kopf und treiben die Dornen in seine Schädeldecke hinein. Ich glaube nicht, dass Mel Gibson übertrieben hat. Und dann die spöttische Huldigung. Sie verneigen sich vor Jesus. Und sagen, heil dir, du König der Juden. Das ist im Prinzip, was man vor einem Imperator tut. Wenn der römische Imperator nach Jerusalem gekommen wäre, wären die gleichen Soldaten, hätten sich genauso verneigt und hätten aber gerufen, Ave Caesar, siegreicher Imperator. Die Soldaten betrachten Jesus nur als Objekt des Spottes. Weil er es wagt, die Souveränität des göttlichen Kaisers zu realisieren. Und obendrein bespucken sie ihn noch. Und das ist anzunehmen, ihr Lieben, sie wollten wahrscheinlich nicht nur Jesus verhöhnen. Sie wollten auch ein Zeichen an die Juden setzen. Sagen, seht, das ist er. Das ist euer König? Ha! Das ist das, was ihr habt? Das ist alles? Aber welche Sprache spricht Jesus? Er sagt kein Wort. Er hält es nicht zurück. Das Verbrechen an Jesus war so enorm, dass Jesus einen Augenblick später am Kreuz für diese römischen Soldaten beten wird. Weil er Angst hat, dass sein Vater im Himmel die Hand erheben könnte und sagen könnte, genug. Und das, während sie ihn demütigen. Und gerade hier wird Jesu unbegreifliche Liebe deutlich. Nicht im Markus-Evangelium, aber im Lukas-Evangelium. Das erste Wort, Vater, vergib ihnen. Vergib ihnen. Während sie ihn ans Kreuz sagen, Vater, vergib ihnen. Sie haben keine Ahnung, was sie tun. Sie sind blind. Jesus betete für die Römer, nicht für die Juden. Die Juden wussten sehr gut, bis zu einem gewissen Grad, was sie taten. Und ihr Lieben, es ist diesem Gebet Jesu am Kreuz zu verdanken, dass wir am Ende dieses Kapitels in Markus 15 was erleben? Was erleben wir denn dort? Dass ein römischer Hauptmann, der wahrscheinlich die ganze Zeit dabei war, möglicherweise alles überblickt und überwacht hat, der von Anfang an, können wir ausgehen, dabei war, der selbst diese Brutalität möglicherweise sogar befehligt hat, am Ende am Kreuz sagt, wahrhaftig, dieser Mann war wirklich Gottes Sohn. Und es ist sehr gut möglich, dass er nicht der Einzige war, dass nach der Auferstehung weitere Soldaten gefolgt sind, die, die Jesus geschlagen und gedemütigt haben, dann am Ende auf einmal begonnen haben zu sehen, meine Zeit, was haben wir getan? Was haben wir getan? Und sie taten Buße. Sie kamen zum Glauben. Alleine, weil Jesus gebetet hat, im entscheidenden Moment. Was für ein Herz, das Jesus zeigt. Es ist dieses Herz, ihr Lieben, das trotz grausamster Handlungen sofort für seine Peiniger beten kann. Da ist nicht ein Gedanke der Vergeltung oder nicht der kleinste Wunsch nach Genugtuung in irgendeiner Art und Weise. Was sagt uns das? Was sagt uns das über die Liebe Jesu? Was sagt uns das? Ihr Lieben, Jesu Liebe und Vergebung ist die wahrhaftigste, vergebende Liebe, der wir je begegnen können. Hast du Sehnsucht nach Liebe? Wo suchst du sie? Wenn Jesus unmittelbar für seine Peiniger so beten konnte, wobei sie ihn so demütigen, wenn er das konnte, ihr Lieben, dann können wir uns doch absolut sicher sein, oder nicht? Dass egal, was wir getan haben, egal wie unser Leben aussieht, egal wie wir gesündigt haben, dass wir niemals außerhalb seiner Liebe sein können. Und seiner Vergebung. Merken wir, wie wichtig das ist, was hier geschieht? was Jesus versucht, von seiner Liebe zu zeigen. Denn es ist die aufrichtigste und wahrhaftigste Liebe, der wir je begegnen. Mehr gibt es nicht. Und Jesus nutzt die Chance, um das zu zeigen. Das ist, was in meinem Herzen ist. Wie lebt Jesus auf dem Weg zum Kreuz? Wie zeigen gerade die schrecklichsten Stunden in seinem Leben, was seine Liebe in Wahrheit wert ist? Jesus liebt trotz Spott und Hohn. Das haben wir gesehen. Und Jesus liebt trotz physischer Erschöpfung. Jesus liebt trotz physischer Erschöpfung. Und da sehen wir dann, und das ist nur der Vers 21 in Kapitel 15, Jesus, wo Jesus jetzt den Weg über die Via Dolorosa geht. Und dieser lateinische Begriff Via Dolorosa meint trauriger Weg. Und das ist das, was es wirklich ist hier an dieser Stelle. An diesem Morgen war es ein sehr trauriger Weg und paradoxerweise ist es auch ein Weg des Sieges. Die zum Tode Verurteilten mussten oft ihr Kreuz selbst tragen. Und alleine schon dieser Querbalken, den Jesus hat ja tragen müssen, wird bis zu 40 Kilogramm hoch. Also kein Wunder, dann auch noch unter der Bedingung, dass Jesus so geschlagen wurde, vorher schon die ganze Nacht durchgemacht hat, von den Juden schon geschlagen und verhöhnt worden ist, so viel Blut verloren hat, dass er das physisch nicht mehr konnte. Er war physisch bereits hier am Ende. Die Grenze war schon erreicht. Körperlich, da war keine Kraft mehr. Und so schauen die Römer sich um. Und sie sehen einen kräftigen Mann. Simon von Kyrene. Kyrene ist das, was das heutige Libyen in Afrika ist. Ein Grund, warum viele Ausleger auch vermutet haben, dass möglicherweise dieser Simon schwarz gewesen ist. Möglicherweise. Er kommt von dem Feld heim nach Jerusalem. Wahrscheinlich von Feldarbeiten, die er dort getätigt hat. Und ihn zwingen sie, sagen, hier, komm, nimm du sein Kreuz. Und hier müssen wir mal innehalten. Fällt uns auf, was dieser Vers uns alles an Informationen schenkt? Und das ist sehr ungewöhnlich für Markus. Was sagt uns Markus hier alles? Schaut euch diesen Vers mal an. Vers 21, ein Mann, er hieß Simon, stammte aus Kyrene, kam von Feldern zurück und ihn zwangen sie für Jesus das Kreuz zu sagen. Simon ist der Vater von Alexander und Rufus. Was sagt uns das? Markus nennt uns in einem Vers drei Personen, die wir identifizieren können. Drei mit Namen. Das heißt, die ersten Empfänger, die Markus im Visier hatte, die dieses Evangelium das erste Mal lesen werden, die kannten diese Menschen. Die wussten ganz genau, von wem Markus hier spricht. Und wenn, wie viele Ausleger vermuten, das Markus-Evangelium in Wahrheit an römische Christen geschrieben wurde, dann ist es erstaunlich, wenn wir nämlich dann in den Römerbrief gehen, wo Paulus nämlich an die römischen Christen in Rom schreibt. Und wisst ihr, was er dort schreibt am Ende seines Kapitels? Schaut euch das mal an. Römer 16, Vers 13. Grüßt Rufus, den Auserwählten im Herrn, und seine Mutter, die auch mir eine Mutter geworden ist. Wow! Mit der Familie ist richtig was passiert. All das legt die Vermutung sehr nahe, dass hier mit Simon die entscheidende Begegnung zwischen ihm und Christus an dieser Stelle stattfand. Und dass möglicherweise seine beiden Söhne im Hintergrund standen und das beobachtet haben, während er das Kreuz Jesu trägt und dabei beginnt, sich mit Jesus zu identifizieren. Wir hören nichts, dass Jesus mit dem Simon gesprochen hat. Aber irgendwas ist passiert, das die ganze Familie geprägt hat, einschließlich der Mutter. Und sie alle, vielleicht ist Alexander hier schon gestorben, ich weiß es nicht, aber er wird von Markus ja noch erwähnt. Sie kamen zum Glauben. Sie kamen zum Glauben. Und ich stelle mir das so vor. Während Simon das Kreuz Jesu trägt, dass irgendwo eine Begegnung stattgefunden haben muss. Dass Jesus in irgendeiner Weise mit ihm kommuniziert haben muss. Und wenn es nur über die Augen war, aber dass das ausreichte für diesen Simon, in Jesus zu sehen, da ist nichts Bitteres. Und er kümmert sich noch um mich und leidet für mich. Aufrichtige Zuwendung Jesu. Da ist etwas passiert, auch wenn wir es nicht im Detail wissen, was im Einzelnen passiert ist. Was sagt uns das über die Liebe Jesu? Was sagt uns das über die Liebe Jesu? Ihr Lieben, Jesu Herz bleibt kraftvoll, liebt kraftvoll, auch in physisch kraftlosestem Zustand. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich physisch oder seelisch ausgelaugt bin, dann fällt es mir sehr schwer, Menschen zu lieben, die mich nerven. Und dann kann ich schon mal anders. Relativ schnell. Meine Frau kriegt das manchmal ein klein bisschen zu spüren. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber seht ihr Jesus? Er ist am Ende. Und seine Augen sprechen immer noch eine einzige, eindeutige, klare Wahrheit der Liebe, die Simon erreicht und überzeugt. Was für eine wunderbare Lektion, was immer dort passiert ist. Ihr Lieben, wenn wir das Kreuz Jesu auf uns nehmen und Jesus nachfolgen, wird es früher oder später andere Menschen betreffen. Was lesen andere Menschen in deinen Augen, in deinem Herzen, wenn deine Kraft, ob physisch oder seelisch oder emotional, am Ende ist? Was lesen sie? Kann es sein, dass das gerade die Momente sind, wo Menschen sich besonders Jesus zuwenden können und ihn finden können, weil sie Jesus in dir sehen? Ist Jesus so in uns? Wie liebt Jesus auf dem Weg zum Kreuz? Wir zeigen gerade die letzten Stunden die Qualität, die Wahrheit über seine Liebe. Wie zeigen gerade die letzten Stunden das? Jesus liebt trotz Spott und Hohn. Nicht ein Zeichen von Bitterkeit. Jesus liebt trotz physischer Erschöpfung. Nicht ein Moment, wo wo er letztlich an sich denkt. Das Letzte, Jesus liebt, so möchte ich zusammenfassen, letztlich die Kreuzigungsszene. Jesus liebt, um die Grenzenlosigkeit seiner Liebe zu zeigen. Um die Grenzenlosigkeit seiner. Ich denke, das ist der wahre Grund. Wenn wir das nicht lesen können am Kreuz, oh, dann verpassen wir so viel. Dann verpassen wir das Eigentliche, was er versucht zu kommunizieren über seine Liebe. Jesus liebt, um die Grenze, um die Unbegrenztheit seiner Liebe zu zeigen. Die jüdischen Führer richten nochmal eine letzte Herausforderung an Jesus. Komm herunter und wir werden glauben, dass du es bist. Aber es war genau die falsche Herausforderung. Der General William Booth von der Heilsarmee hat vor langer Zeit mal gesagt, wir glauben an Jesus, weil er nicht vom Kreuz herabgestiegen ist. Weil er dort blieb. Er hätte jederzeit herabsteigen können. Ihr Lieben, die Kreuzigung ist etwas, was nur für Nicht-Römer reserviert war. Kein Römer durfte gekreuzigt werden, weil das so unwürdig war. Es war eines Römers nicht würdig, durch Kreuzigung zu sterben. Es war die schändlichste Art zu sterben. Es sollte das Höchstmaß an Erniedrigung und Schande über einen Menschen bringen. Im Prinzip ihm die komplette menschliche Würde entreißen. Allein schon das Bild, du hängst jemand ans Kreuz. Er steht nicht mehr auf der Erde, er ist nicht im Himmel, er ist irgendwo im Niemandsland. Er gehört nirgendwo mehr hin. Die Botschaft war, das ist kein Mensch mehr. Und so geht es jedem, der sich mit Rom anlegt. Und manchmal konnte die Kreuzigung mehrere Tage dauern. Und am Ende starb man durch Ersticken. Weil irgendwann war die Kraft weg und irgendwann konnte man sich nicht mehr mit den Füßen auf dem kleinen Block, auf den die Füße eingeschlagen waren, erheben oder aufheben, sodass dass man Luft atmen konnte und im Brustkorb wieder Luft tanken konnte. Es ging nicht mehr, man erstickte. Deswegen brach man, um die Kreuzigung oder das Sterben manchmal zu beschleunigen, brach man den Männern am Kreuz oder auch den Frauen dann die Beine. Dann hatten sie keine Kraft mehr, das eigene Gewicht zu tragen. Kreuzigung war das Grausamste, was in der Antike sich Menschen haben ausdenken können, um Menschen wirklich die letzte Würde im Sterben zu nehmen und sie qualvoll verenden zu lassen. Und jetzt hier meine Frage. Die ist nicht einfach zu beantworten. Jesus musste sterben. Das hat er oft gesagt. Jesus musste sterben. Das hat er oft gesagt. Das war klar. Das bezweifelt keiner. Warum musste er auf diese Art und Weise sterben? Sterben ja. Aber warum über den grausamsten Weg zu dem Menschen fähig waren? Warum? Ist nicht einfach zu beantworten. Ich denke, Leute aus Geschichte der Hoffnung wissen, das hat damit zu tun, dass wir endlich beginnen zu begreifen, wie schwer unsere Sünde in Wahrheit ist und wer Jesus im Herzen wahrhaftig ist. Das war der Moment, wo Gott zeigen konnte, ein für alle Mal in Ewigkeit, für Zeit und Ewigkeit zeigen konnte, das ist es, was ich bin. Und ihr seht es in meinem Sohn. Das ist die wahre Natur meines Herzens. Und alles, was ihr am Ende seht, ist eine reine, unumstößliche, grenzenlose Liebe, die nicht aufgibt, die den Weg bis zum Ende geht. Jesus versucht zu sagen, seht doch, wer ich in Wahrheit bin. Seht es doch, schaut doch hin, seht, wer ich in Wahrheit bin. Seht ihr es nicht? Deshalb die Grausamkeit. Der Tod auf diesem Weg. Jesus kam, um den Menschen von der Liebe Gottes etwas zu sagen, die Liebe Gottes ihnen nahe zu bringen. Und hätte er das Kreuz abgelehnt, nur für einen Moment, er hätte jederzeit vom Kreuz absteigen können, dann wäre aber seine Botschaft die gewesen. Die Liebe Gottes kennt eine Grenze. Da ist ein Punkt, wo Schluss ist. Und da wäre die Botschaft die gewesen, dass Gott nicht bis zum Ende bereit ist, für verlorene Männer und Frauen zu tragen, was immer nötig ist. Dann wäre eine Grenze in der Liebe Jesu gewesen. Aber Jesus ging den Weg bis zum Ende. Und damit sagt Jesus, dass es nichts im Universum gibt, wozu diese Liebe nicht bereit wäre, für uns zu leiden. Es gibt nichts. Es gibt nichts, was Gott nicht bereit wäre, auf sich zu nehmen, wenn es dazu dient, verlorene Sünder zu retten. Es gibt nichts. Und das ist die eigentliche Botschaft am Kreuz, wenn wir uns die ganze Grausamkeit anschauen. Es gibt nichts. Sie ist grenzenlos. Halleluja. Müssen wir auch mal, es muss auch mal raus, oder nicht? Das ist ein Grund, sich zu freuen. Gott liebt dich mit einer grenzenlosen Liebe, die jedes Leid bereit ist, für dich zu tragen. Jedes. Und ihr Lieben, ja, Jesus liebt so sehr, dass es nichts gibt, was er nicht bereit gewesen wäre, für dich und mich zu erleiden. Darf ich was sagen? Glaub diesen Satz von ganzem Herzen und die meisten Probleme deines Herzens werden sich auflösen. Glaubst du das? Glaub diesen Satz von ganzem Herzen und die meisten Probleme deines Herzens werden sich auflösen. Kannst du in dem, was hier geschieht, ohne dass Jesus das selbst nochmal mit seinen Worten sagt, aber mit seinen Handlungen und das, was er einfach erträgt, kannst du das erkennen, diese Sprache der Liebe? Kommt das an? Das ist das Entscheidende. Alles andere ist nachher Pillewitz. Kannst du die Sprache der Liebe da drin erkennen? Können wir sehen, wie das Kreuz notwendig war, damit Gott endlich, endlich in Raum und Zeit sagen konnte, wer er in Wahrheit ist? Er hat auf diesen Moment gewartet, dass er ein für alle Mal in Zeit und Ewigkeit ein Zeichen setzen kann, das niemand mehr hinterfragen kann. Ihr Lieben, das Kreuz macht es unmöglich, unmöglich, dass irgendjemand in der Ewigkeit aufsteht und zu Gott sagen könnte, du hast mich nicht genug geliebt. Geht nicht. Weil das ist die Sprache, die er spricht. Das Argument ist durch Jesu Kreuz unhaltbar geworden. Völlig unhaltbar. Und das ist Jesus, unser König. Auf seinem Weg zum Kreuz. Der Einzige, der in eine einzigartige Liebe spricht. Wenn wir diese Liebe doch einfach nur so annehmen könnten, darin leben, uns darin ergötzen und dann bis zu dem Punkt kommen, wo wir sagen, ich will dich wieder lieben, koste es, was es wolle. Sag es ihm.